Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute viel vorhaben werden. Gleich, Sie haben es gehört, in die USA schalten, werden auch versuchen, direkt nach Teheran reinzuhören. Zumindest noch unklar, ob das klappt, weil die Verbindungen vom Regime immer wieder systematisch unterbrochen werden. Und wir wollen, und da geht der Blick zunächst zu Beatrix von Storch, wir wollen fragen, wie die Partei, die immer drängender ihren Führungsanspruch formuliert, wie die AfD reagiert, wie sie sich positioniert. Und es ist interessant, egal ob Venezuela, ob Grönland, ob Wehrpflicht, zuletzt der Tod von René Nicole Gut in Minneapolis, die Reaktionen aus der AfD sind immer wieder ähnlich. Erst dröhnendes Schweigen und dann Lavieren. Und dazu immer wieder diese eine Frage, bist du Team Putin oder bist du Team Trump? So wirkt das zumindest von außen. Was also wäre das für ein Land, wenn die AfD das Sagen hätte? An wem würden wir uns ausrichten als Bundesrepublik? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wohin entwickelt sich die EU? In dem Zusammenhang wollen wir den mächtigsten Mann im Europäischen Parlament fragen. Wobei das mit der Macht in diesen Tagen so eine Sache ist. Weltpolitik wird gerade weit weg von Brüssel gemacht. Europa steht nackt in einer kalten Welt, hat er neulich gesagt, fast schon poetisch. Wie also setzt man seine Interessen durch gegen einen amerikanischen Präsidenten, der sagt, er würde sich nicht durch internationales Recht aufhalten lassen, sondern lediglich durch seinen eigenen Sinn für Moral und seinen Verstand. Was bedeutet all das für Europa? Herzlich willkommen, Manfred Weber. Und wie schaut Ulrike Herrmann auf all das, was gerade passiert, die sich seit vielen Jahren intensiv, vor allem mit Wirtschaftsfragen beschäftigt und die deshalb sagt, ums Öl geht's in Venezuela nicht. Denn dieses Öl ist in Wahrheit schwer zu fördern, noch schwerer zu raffinieren, in anderen Worten nicht zu gebrauchen, wenn der Ölpreis weiterhin da steht, wo er steht. Worum geht's also dann? Und was meint sie, wenn sie sagt, diese seltsame Trump-Begeisterung könnte für die AfD noch ziemlich gefährlich werden? Warum ist das so? Herzlich willkommen. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir versuchen, zu Föbegar nach Teheran zu schalten. Gibt sogar ein Live-Bild, wie wir gerade sehen. Schönen guten Abend, Föbe. Ich hoffe, du kannst uns hören. Und wir sehen auf der anderen Seite John Bolton, den ehemaligen Sicherheitsberater von Donald Trump, der uns aus Washington zugeschaltet ist. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Föbe, du bist uns jetzt per Telefon zugeschaltet. Ich hoffe, das funktioniert zumindest ein paar Minuten. Bin sehr dankbar dafür. Du bist in Teheran. Wie ist die Stimmung dort? Was kannst du uns berichten aus der iranischen Hauptstadt?
Also die Stimmung ist einerseits ziemlich angespannt und andererseits auch irgendwie sehr gedämpft. Also wenn man so tagsüber durch die Stadt geht, dann hat man das Gefühl, alles ist so ein bisschen wie in Zeitlupe unterwegs. Das liegt natürlich daran, dass auch einfach der Alltag jetzt sich viel viel komplizierter gestaltet, dadurch, dass das Internet blockiert ist und nur das iranische Internet für die Leute verfügbar ist. Mhm. Aber es liegt natürlich auch vor allem an der angespannten Lage mit Blick auf die Proteste und mit Blick auf die verschiedenen Drohungen, die auch von außen kommen. Die Stadt, es gibt sehr viele Sicherheitskräfte, die vor allem dann abends und nachts an den Stellen sind, an denen Donnerstag und Freitag diese großen Proteste hier in Teheran stattgefunden hatten. Und gestern, als wir durch die Stadt gefahren sind, abends, gab es dann auch zum Beispiel einen Checkpoint von den Revolutionsgarden. Also es wird sehr genau geschaut, wer sich wie durch die Stadt bewegt. Wir haben auch Aufklärungsdrohnen gesehen in den vergangenen Nächten. Also es ist eine sehr angespannte Stimmung. Und was das Ganze auch noch sozusagen unübersichtlicher macht, ist eben sozusagen, dass man nicht an Informationen kommt. Also dass die Iranerinnen und Iraner so abgeschnitten sind von der Außenwelt, dass sich eben auch Gerüchte dann sehr schnell verbreiten.
Es gibt die Meldung, dass ein junger Demonstrant, 26 Jahre alt, lese ich gerade, Erfan Soltani, hingerichtet werden soll. Wir haben gestern versucht, ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, Föbe, wie viele Menschen da mutmaßlich gestorben sind. Die Zahlen schwanken stark. Hast du eine Idee davon, wie viele Tote es bereits gegeben hat?
Nee, ich habe da tatsächlich auch keinen Überblick drüber. Zu den Hinrichtungen kann ich sagen, dass das Regime hier offiziell sagt, dass die Prozesse gegen die, die an den Protesten teilgenommen haben und bewaffnet gewesen sein. Die soll im Eilverfahren durchgeführt werden und jeder, der bewaffnet gewesen sei, soll als Gegner Gottes verurteilt werden. Darauf steht eben tatsächlich die Hinrichtung. Aber zu diesem speziellen Fall gibt es hier keine Informationen vor Ort. Und was die Toten angeht, da muss ich auch wirklich aufpassen, weil mir erzählen viele Leute wirklich schockierende Sachen, aber ich kann die nicht überprüfen. Zum Teil, weil wir auch zum Beispiel nicht Zugang bekommen zu Krankenhäusern oder sowas in der Richtung. Genau, insofern kann ich auch nur sozusagen, muss ich auch abwarten.
Dennoch würde ich es gerne einmal verstehen, wenn du sagst, die Menschen erzählen mir schockierende Sachen. Was meinst du damit?
Also es gab zum Beispiel, ich beziehe mich jetzt auch wieder auf die Nächte von Donnerstag und Freitag. Danach haben mir Leute erzählt, dass es irgendwie teilweise in einem Teheraner Krankenhaus mehrere Tote gegeben habe, dass verzweifelte Angehörige dort vor Ort versucht haben, die Herausgabe der Leichen zu bewirken, dass es aber nicht, dass sie nicht an die Leichen, dass ihnen die Leichen nicht übergeben wurden. Ich habe gehört von Leuten, die mit ihren Verletzungen sich dann lieber an Tierärzte gewendet haben, um dort behandelt zu werden, weil sie Angst hatten, wenn sie ins Krankenhaus gehen, dann werden sie direkt verhaftet. Ich habe gehört von Verwundungen, die durch Schrotkugeln entstanden sind, all solche Dinge.
In Washington ist uns zugeschaltet John Bolton, ich habe es eben schon erwähnt, der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump. Jemand, der definitiv einschätzen kann, was der amerikanische Präsident meint, wenn er sagt, ich warne euch vor diesen Hinrichtungen. Die USA werden sehr entschlossen handeln, hat heute US-Bürger aufgerufen, den Iran zu verlassen. Das heißt, was ist der Plan? Was könnte der Plan sein?
Well, I don't know and I don't think he knows.
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Er weiß das wahrscheinlich auch nicht. Ihm wurden Optionen präsentiert. Was er gesagt hat, was er nach wie vor sagt, legen eine rote Linie nahe. Und wenn er keine militärische Gewalt anwendet, dann wird das zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen. Jetzt nicht zu handeln, hieß er, eine Chance zu verpassen, dieses Regime von der Macht zu entfernen. Die Umstände sind sehr schlecht für das Regime. Wahrscheinlich ist das Regime jetzt am schwächsten Punkt seit der Revolution 1979 angelangt. Menschenmassen auf den Straßen, das Regime hat große Sorgen. Das zeigt sich auch angesichts der Brutalität der Unterdrückung der letzten Tage. Und militärisches Handeln seitens der USA könnte hier eine sehr starke Botschaft an die Opposition schicken. Die Vereinigten Staaten sind bereit, ihnen zu helfen. Und noch ein stärkeres Signal an das Regime. Wir sind bereit, die Fähigkeit, das Volk zu unterdrücken, zu stoppen.
Herr Budden, darf ich Sie einmal fragen, wenn der amerikanische Präsident immer wieder sagt, protestiert weiter, holt euch die Institutionen, Hilfe ist unterwegs. Was meint er damit? Wie könnte ein solcher Schlag gegen Teheran, gegen den Iran, gegen das Regime aussehen?
Noch einmal, ich kann nicht für den Präsidenten Trump sprechen. Ich denke, es gibt unterschiedlichste Ziele, die solch ein Signal aussenden könnten. Erst einmal die Vernichtung dessen, was von der Luftverteidigung bleibt. Die Russen haben das ja einst geliefert. Ich würde mich zuerst gegen die Revolutionsgarden richten, gegen die Hauptquartiere, gegen die paramilitärischen Einheiten dort, die im Grunde verantwortlich sind für die Unterdrückung der Zivilgesellschaft. Die Basis der Revolutionsgarden, dann würde ich weitermachen gegen das Nuklearprogramm und gegen das ballistische Programm. Das wäre zunächst mal mein Ansatz. Und ich hoffe, dass dies die Offiziere in der Armee und bei den Revolutionsgarden überzeugen würden, auch die religiösen Führer, dass die Zahlen des Regimes gezählt sind. Sie sollten jetzt gehen.
Haben Sie, auch wenn Sie natürlich nicht offiziell für den Präsidenten sprechen können, aber ich gehe davon aus, dass Sie nach wie vor sehr gute Verbindungen in die Administration haben, haben Sie einen Hinweis darauf, was die aktuelle Denkschule ist? Gehen die Überlegungen dahin, dass man sagt, wir wollen das, was man klassischerweise einen Regime Change nennt? Wir wollen eine andere Regierung installieren?
Certainly Trump himself has not said that.
Trump hat das so nicht gesagt, aber es gibt einen Tweet und dort wendet er sich an die Patrioten, die Proteste weiterzuführen und die Institution zu übernehmen. Und das sollte er auch der Opposition in Venezuela zurufen, die Institutionen zu übernehmen. Das ist sicherlich ein Plan, der wie Regime Change klingt, wenn er damit weitermacht.
Mhm. An dem Punkt die Frage an Phoebe. Ich hoffe, dass die Verbindung noch steht nach Teheran. Phoebe, die Frage, wie entwickeln sich diese Proteste über die letzten Tage, Stunden? Wie groß ist diese Bewegung noch? Anders gefragt, wie fest sitzt dieses Regime noch im Sattel?
Also wir haben in den letzten Tagen und vor allem Nächten keine Proteste mehr hier in Teheran wahrgenommen sehen können. Wir fahren eigentlich jeden Abend, jede Nacht durch die Stadt. Und ich glaube, es war Samstag oder Sonntag, dass ich das letzte Mal eine größere Gruppe von Menschen gesehen habe, die sich kritisch dem Regime gegenüber geäußert haben. Und das haben sie. Und dann kam aber eigentlich auch sofort eben die Polizei bewaffnet auf Motorrädern angefahren und hat diese Menschen auseinandergetrieben. Insofern im Moment gibt es tatsächlich keine Proteste, die wahrnehmbar wären. Aber die große Frage ist natürlich, was passiert zum Beispiel erstens, wenn jetzt zum Beispiel wirklich mit Hinrichtungen begonnen wird, bringt das nochmal auch Zorn unter den Leuten Wut. Was passiert, wenn das Internet irgendwann wieder freigeschaltet wird und die Videos kursieren von den ersten Tagen der Proteste, wenn die dann wirklich verteilt werden können? Mhm. Ja, und was ist auch, wenn, also es gibt viele Menschen hier auch, die sich jetzt tatsächlich in dieser Situation irgendwie Unterstützung von außen herbei wünschen. Wir haben vor kurzem mit einem Basari gesprochen, der sagte, wo ist denn jetzt dieser Sohn des Schafs? Der hat doch gesagt, er kommt und hilft uns. Ja, Wahnsinn. Und Ähnliches geht dann auch in Richtung von Trump.
Und Ähnliches geht wahrscheinlich auch in Richtung der EU, weil Manfred Weber heute hier sitzt. Wo ist sie denn? Wo ist Europa? Wo ist Deutschland? Wo ist denn unsere Unterstützung? Wie sieht die aus?
Ja, wir haben es mit einer inneren Entwicklung im Iran zu tun. Deswegen sind die Möglichkeiten, jetzt ganz konkret aktiv zu werden, natürlich beschränkt. Keine Frage. Mhm. Was ich mir im aktuellen Fall wünschen würde, wäre, wir haben ja die Sorge, dass jetzt die mutige Jugend im Iran stirbt, hingerichtet wird, diejenigen, die eigentlich für die Zukunft des Landes stehen müssen. Und deswegen würde ich mir zum Beispiel ganz konkret jetzt praktisch wünschen, dass wir unsere EU-Botschaften im Iran öffnen, ähnlich wie wir es damals im Umbruch im Ostblock erlebt haben, wo auch Deutschland Botschaften geöffnet hat, um einen sicheren Grund anzubieten, einen sicheren Ort anzubieten für Leute, die eben vor der Hinrichtung fliehen oder vor diesen Repressalien fliehen. Wir müssen zumindest zeigen, dass wir auf der richtigen Seite stehen.
Aber wir kriegen es auch noch nicht mal hin, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Nicht mal das. Heute wieder gescheitert am Einspruch von, ich glaube, Frankreich, Italien und Spanien, weil man Angst hat, sich die guten Beziehungen zum Iran zu zerstören. Ich meine,
Mit einem Wahnsinnsargument, nämlich mit der Fragestellung, wie wir brauchen Gesprächsdrähte in den Iran, deswegen können wir das nicht machen. Also wie will man denn Gesprächsdrähte, Entschuldigung, mit so einem Regime? Wir haben es mit einem Terrorregime zu tun. Die Revolutionsgarden ist eine Terrororganisation. Das zeigen all die Bilder, die wir sehen. Deswegen ist es schade, dass Frankreich, Italien noch nicht bereit waren. Und die Kernbotschaft ist, das heutige Europa ist bei diesen außenpolitischen Fragen nicht handlungsfähig, weil wir das Einstimmigkeitsprinzip haben, weil wir nur handeln können, wenn alle 27 mit einer Stimme sprechen. Deswegen machen wir uns selbst schwächer bei diesen Fragen, wie wir sind. Gut zu sehen ist, dass Amerika und Europa zumindest von der Hilfe, Unterstützung für die Demonstranten auf der gleichen Seite stehen. Wir haben eine gleiche Wertevorstellung, die für Freiheit eintreten, die sind unsere Partner.
Mhm. Phoebe, danke dir ganz herzlich für den Moment. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche erneut hören können, dann möglicherweise auch mit Bild. Pass auf dich auf und alles Gute dir.
Danke, tschüss.
Und ich würde gerne John Bolton fragen. Herr Bolton, Sie haben gerade gesagt oder neulich in einem Interview auch darüber nachgedacht, sagten, Trump ist eigentlich nur auf dem halben Weg. Er ist auf dem halben Weg stehen geblieben. Und Sie haben das gesagt mit Blick auf Venezuela. Sie haben gesagt, im Grunde sind wir da reingegangen. Etwas, was auch Sie immer wieder befürwortet haben. Aber dann haben wir auf der Hälfte aufgehört. Wie ist das gemeint?
Genau, Absetzung Maduro war richtig, aber das Regime in Caracas ist nach wie vor an Ort und Stelle. Auch wenn Maduro weg ist und wenn wir jetzt nicht schnell Maßnahmen ergreifen und die Chance verstreichen lassen, in puncto Regime-Change und die gleichen Kriminellen an der Macht bleiben, die in Venezuela seit ca. 30 Jahren in der Macht waren, wenn das so weiterläuft, dann wird es keine Rechtsstaatlichkeit geben, dann wird es keine ausländischen Investitionen geben von amerikanischen Ölunternehmen, keine Ölerträge aus Venezuela. Und Machado, die Führerin der venezolanischen Opposition, hat vielleicht 70% der Wählerstimmen erhalten, 2024, bevor Maduro die Wahl gestohlen hat. Sie hat morgen ein Treffen mit Trump in Washington. Hoffentlich gelingt es ihr, ihn zu überzeugen, dass er in Venezuela die gleichen Ratschläge erteilt wie der iranischen Opposition. Übernehmt eure Institution. Der Übergang muss tatsächlich stattfinden. Und man darf nicht hoffen, dass der Übergang später stattfindet.
So, Iran, Venezuela und im Moment schauen alle Augen oder sind alle Augen gerichtet auf Grönland. Wie schauen Sie auf das, was da in Grönland passiert? Könnte man der amerikanischen Öffentlichkeit tatsächlich verkaufen einen Angriff auf Grönland? Wie würde Amerika reagieren, wenn Trump tatsächlich Grönland angreifen würde? Mit anderen Worten, ein NATO-Staat.
Ich denke, das würde ein politisches Erdbeben verursachen. Militärische Maßnahmen gegen Grönland. Es gab eine Umfrage erst heute Morgen und dort wurde klar, dass 8% für Gewalt gegen Grönland sind. Nun 8%. Ich denke, die Chance beläuft sich auf null. Trump ist eben mal wieder er selbst. Ich denke, es ist ein Fehler, solche Schritte vorzugeben, als wäre militärisches Eingreifen möglich. Militärisches Eingreifen, das gegen andere europäische Partner, das ist eine Provokation. Es gab ja ein Treffen der Außenminister. Dänemark war in Grönland vertreten, Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. Ich denke, die endgültigen Ergebnisse sind noch nicht klar, aber der dänische Außenminister sagte, dass man weiter sprechen wird. Die Positionen sind unverändert. Aber ich denke, wenn das die Antwort ist, und wir haben das im Nationalen Sicherheitsrat immer wieder behandelt, 2019 schon, und ich bin fest davon überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, die Sicherheitsfrage in und um Grönland herum zu lösen, nicht nur für die Vereinigten Staaten, auch für Dänemark, Kanada und die NATO insgesamt. Die Arktis ist heute der weiche Unterbauch Europas und wir müssen dieses Gebiet ernsthaft uns betrachten, sonst kommen die Chinesen und Russen rein und wir stehen vor einer großen Bedrohung. Und das muss nur ein bisschen rausgenommen werden aus dem Scheinwerferlicht. Diplomaten sollten sich darum kümmern. Hätten wir es am besten schon 2019 gelöst?
Wenn Sie über die NATO ganz generell sprechen, sagen, das würde ein Erdbeben auslösen. Man fragt sich manchmal aus der Distanz, versteht jemand wie Trump tatsächlich, was die NATO ist? Versteht er, was die Idee hinter der NATO ist? Beschäftigt er sich damit?
Nein, das versteht er nicht. Ich habe das in meinem Buch auch geschrieben. Er hat ja die Idee, 2018 aus der NATO auszutreten. Gipfel in Brüssel. Die NATO sieht er folgendermaßen. Die Vereinigten Staaten, Verteidigung Europa. Europa zahlt nicht. Was bleibt für uns? Und wenn ich die NATO so sehe, würde ich sie auch nicht unterstützen. Aber so funktioniert die NATO nicht. Er versteht nicht die langfristigen Perspektiven, die im Spiel sind und die gegenseitigen Vorteile, die zeigen sich ja auch tagtäglich im Grunde. Er hat gesagt, es geht hier im Grunde um die Wahl zwischen Grönland und der NATO, als ob diese Wahl, die Entscheidung völlig unerheblich wäre.
Ist er nicht willens, sich ernsthaft damit zu beschäftigen? Oder ist es tatsächlich so, wie Sie neulich, das war nicht so schön, in einem Interview sagten, für Trump ist selbst Grönland eigentlich nur ein Immobilienprojekt?
Schauen Sie mal, die Welt besteht aus Gewinnern, Verlierern. Trump ist immer Gewinner. Und wie findet man sich hier zurecht? Nun, man muss irgendwas finden, was für Trump persönlich nützlich erscheint. Also eine vernünftige Lösung, die es ihm ermöglicht, einen Sieg zu erklären. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Kreativere Köpfe müssen sich damit beschäftigen. Aber ich denke nicht, dass man das ernst nehmen sollte. Das ermutigt ihn nur.
Mhm. Können Sie einmal beschreiben, Herr Bolton, ich habe noch zwei Fragen an Sie. Sie haben wenig Zeit. Aber wie läuft das? Sie haben das mal beschrieben. In Trumps Logik beginnt man diese Verhandlungen. Er will immer einen Deal. Er redet immer von diesen Deals. Er beginnt, sagen Sie, mit der größtmöglichen Unverschämtheit. Warum?
Er glaubt einfach, dass das so läuft. In seinem ganzen Leben zeigt sich das ja so. Nur Transaktionen, transaktionale Verhandlungen. Er hat keine Philosophie. Er hat keine große Sicherheitsphilosophie. Politik betreibt er nicht, wie wir das verstehen. Es ist ein Real Estate Deal nach einem anderen. Und wenn man es schafft, ihn zu überzeugen, aus seiner Warte, wie er die Welt wahrnimmt, dass bestimmtes Handeln Donald Trump zugutekommt, monetär gesprochen, politisch gesprochen oder in puncto PR, dann wird ihm das gefallen. Es darf nicht um die Sicherheit Amerikas gehen, der NATO. Sprechen Sie darüber, wie ihm das hilft, das möchte er.
Wenn Sie sagen, man muss mit ihm sprechen, so wie er das möchte, ist es in dem Zusammenhang die richtige Strategie der Europäer, maximal devot aufzutreten, immer wieder diesen Narzissmus zu streicheln und zu bedienen und zu bespielen? Oder müssten wir im Gegenteil sehr viel selbstbewusster auftreten? Müsste jemand wie Friedrich Merz viel selbstbewusster auftreten und sagen, nein, das wollen wir nicht, das machen wir nicht mit?
Kanzler Merz hat einige gefährliche Dinge gesagt. Europa sollte unabhängig sein von den Vereinigten Staaten. Das kann leicht geschehen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man Trump keinen Vorwand liefert, den er nutzen würde. Er könnte dann ja sagen, wir wollen uns hier nicht euch aufdrücken. Wenn ihr uns nicht mehr wollt, kein Problem. Ich denke, das wäre eine Katastrophe für Europa und für die Vereinigten Staaten. Das wollten die Sowjets ja während des Kalten Kriegs. Warum haben sie den Kalten Krieg nicht gewonnen? Nun, weil es ihnen nicht gelungen ist, einen Keil zwischen Europa und die Vereinigten Staaten zu treiben. Wir sind jetzt gerade dabei, das zu tun. Wenn wir nicht aufpassen, dann denke ich, dass ein erfolgreicher Ansatz praktiziert wurde von Shinzo Abe, Japan. Er hat gesagt, mit Trump muss man sprechen, Golf spielen, am Telefon, nichts um nichts bitten, einfach nur mit ihm sprechen. So eine ganz typische Konversation, lass Trump sprechen. Und dann hat Abe etwas geschafft in puncto des Nuklearprogramms. Und dann hat er Trump festgenagelt und da musste er sich bekennen. Für Abe hat es funktioniert, funktioniert vielleicht nicht bei allen, aber die Abe-Formel war hier sehr erfolgsversprechend und zum Nutzen Japans.
Ich habe eine allerletzte Frage, Herr Bolton, weil Sie gleich los müssen. Wenn man sich das anschaut, Venezuela, Grönland, er redet über Mexiko, er denkt über Kolumbien nach und viele, viele andere Dinge und sagt, bei all dem, was ich da tue, lasse ich mich ausschließlich leiten von meiner eigenen Moral, die überschaubar ist, und meinem Verstand. Aber ich brauche kein internationales Recht, das interessiert mich alles nicht. Wie gefährlich kann das werden?
Wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht Zeit, eine philosophische Diskussion anzustrengen, warum er denkt, dass das Völkerrecht für ihn nicht gelten sollte. In Moskau und China liest man die Veröffentlichungen zur regelbasierten internationalen Ordnung nicht. Man kümmert sich nicht darum. Und das Problem bei Trump ist ja folgendes. Alles sieht er aus dem Blickwinkel, was nützt mir? Und er sagt das, und er meint das auch ganz ernst, er sieht keine Grenzen. Und deswegen sind wir in der aktuellen schwierigen Lage. Ich glaube nach wie vor, dass Trump einfach ein sehr abwegiger Präsident ist. Es gab sowas noch nie zuvor und wird es auch nie mehr geben.
Also, Herr Bolton, danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, wir haben irgendwann die Gelegenheit, uns auch wieder hier im Studio zu unterhalten. Ihnen alles Gute und bis bald. Und ich würde gerne zunächst Ulrike Herrmann fragen, weil Sie immer wieder reagiert haben, auch mehrfach sehr energisch den Kopf geschüttelt haben. Wenn Sie das hören, was ist das, was Sie am meisten irritiert?
Was mich am meisten irritiert hat, ist die Vorstellung von Herrn Bolton, dass die USA die Möglichkeit hätten, einen Regime-Change in Venezuela oder auch im Iran durchzuführen. Das ist aus meiner Sicht komplett illusorisch, weil wir ja in beiden Fällen hat man es mit Regimes zu tun, die zwar ihr Land in Grund und Boden gewirtschaftet haben, aber selber davon profitieren. Und die sind hochgerüstet und haben keine Alternative. Also sowohl für die Chavistas in Venezuela wie für die Revolutionsgarden im Iran gibt es keine Alternative zu wir bleiben an der Macht und bereichern uns auf Kosten unserer Bevölkerung. Das heißt, die werden kämpfen bis zum letzten Atemzug. Vielleicht nicht jede eine Revolutionsgarde, aber genug. Das heißt, wenn man diese...
Man sieht das ja auch jetzt. Ne? Ja, es war ja deprimierend zu hören, wie Föbegar das beschrieben hat gerade. Ja. Ne? Also offensichtlich haben die immer noch die Kraft,
auch
großen Demonstrationen in Grund und Boden zu schießen.
Also die Revolutionsgarden zum Beispiel im Iran kontrollieren 80% der Wirtschaft. So, und diese 80% wollen sie behalten. Punkt. Das heißt, wenn die USA da tatsächlich einen Regime-Change machen wollten, und das Gleiche gilt für Venezuela, dann müssten sie mit Bodentruppen rein.
Das geht nicht anders.
Und diese Kämpfe würden sie höchstwahrscheinlich verlieren. Also in Venezuela angeblich sind zum Beispiel 30.000 kubanische Söldner unterwegs, hochgerüstet, sehr gut trainiert und dann natürlich noch das Militär in Venezuela. Und in dem Iran hätte man das mit den Revolutionsgarden zu tun. Es ist nicht zu erkennen, wie die Soldaten aus den USA das überleben sollen. Und der Punkt ist ja auch, dass die Amerikaner mehrheitlich eigentlich isolationistisch gestimmt sind. Die wollen jetzt nicht in irgendwelchen fernen Weltgegenden andere Regime stürzen. Die wollen, dass ihre Soldaten zu Hause bleiben. Mhm. Das heißt, die einzige Option, die Trump hat, ist, und ich könnte mir vorstellen, dass er das auch macht, dass er irgendwo im Iran irgendwelche Bomben niedergehen lässt. Also beispielsweise über den Präsidentenpalast oder keine Ahnung, vielleicht hat er auch noch vor, Khamenei, den Präsidenten der ganzen Republik, da zu entführen. Der 86 ist sowieso krank. Aber das würde ja kein Regime-Change sein, sondern dann wäre Khamenei eben weg.
So wie in Venezuela jetzt einfach nur Maduro weg ist.
Ja. Aber alles andere, dann ist man genauso weit wie vorher. Mhm.
Frau von Storch, Sie sind in dieser Runde diejenige mit den besten Kontakten rein in diese Administration. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das alles hören? Wird Ihnen da Angst und Bange oder sagen Sie, na gut, das ist jetzt eben die Welt, in die wir reingehen, wenn da einer fabuliert über seine Moral und seinen Verstand und so weiter, sagt, regelbasierte Weltordnung interessiert uns eigentlich nicht mehr. Wie geht's Ihnen dann dabei?
Also das sind ja jetzt eine ganze Menge Themen, die auf dem Tisch liegen.
Ja, genau.
Und vielleicht sollte man die so ein bisschen abschichten und sie nicht alle zusammen diskutieren.
Aber ich würde nur mal, diese Sicht auf die Welt würde mich mal interessieren. Also diese Frage, wie gehen wir jetzt sozusagen mit dieser Welt um? In welche Welt gehen wir da hinein? Wenn jemand sagt, mich interessiert meine eigene Moral. Und das ist keine Moral, an der wir uns, glaube ich, irgendwie alle zusammen erquicken und aufrichten sollten. Und regelbasierte Weltordnung ist mir vollkommen wurscht. Völkerrecht ist mir egal. Wie geht's Ihnen dabei?
Jetzt versuche ich zwei Sätze am Stück zu sagen. Und zwar, das hat Herr Bolton, glaube ich, gerade auch gemeint, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Wir können jetzt über Moral reden und hat er Moral und hat er keine Moral und ist er gut oder schlecht, ist er dumm oder ist er dement, wie Sie gerade gesagt haben.
Ich habe nicht gesagt, dass er dement ist.
Sie haben das in Ihrem Podcast gesagt am 18. Dezember. Er ist dementer, als es Joe Biden war. Egal.
Ja, das ist,
also ich möchte nur sagen...
Sie können gerne vergangene Podcasts von mir zitieren, habe ich nichts gegen.
Genau.
In der Tat, ich glaube, dass...
Dement ist,
aber abgesehen davon, mein Punkt hier war, und das könnten Sie ja jetzt vielleicht mal diskutieren, die USA können kein Regime-Change im Iran oder in Venezuela durchführen.
Ich bin da gar nicht weit weg. Aber Herr Lanz hatte jetzt eine Frage gestellt. Ich versuche, die zu beantworten. Ich glaube, wir müssen in der Realität leben. Und ich glaube, Trump lebt sehr in der Realität. Und ich glaube, das, was uns irritiert, ist diese Rhetorik. Diese scharfe Rhetorik in alle Richtungen. Zum Beispiel, Grönland haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ich nehme das mal als Beispiel, der haut auf den Tisch und sagt, das ist unseres, das gehört zu uns, wir gehen da rein, entweder wirtschaftlich oder militärisch. So, das Ergebnis ist, wir reden jetzt alle über Grönland. Der deutsche Verteidigungsminister sagt, wir müssen in Grönland möglicherweise Truppen stationieren, um Grönland zu sichern gegen chinesischen Einfluss. Das ist genau das, was Trump möglicherweise ja auch will.
Ja, noch nie würden wir ja jetzt gerade hin.
Er treibt mit dieser, wir irritieren uns an dem Stil, den er pflegt, aber das Ergebnis ist dann immer eindrucksvoll. Das Gleiche bei der NATO. Ich meine, er droht mit der Auflösung der NATO. Das Ergebnis ist 5% vom BIP. Ja, ich meine, der hat es geschafft, dass die Beiträge, die alle bereit sind zu leisten, plötzlich sich mehr als verdoppeln. Das ist doch relativ eindrucksvoll. Das mag uns in der Rhetorik weiter irritieren.
Finden
aber
Sie das
im
gut
Ergebnis,
dass wir ja, so viel Geld für Rüstung ausgeben?
Ob das gut oder schlecht ist, ich halte das für, diese 5% sind problematisch vom BIP. Das ist ja fast die Hälfte unseres Haushalts bei 250 Milliarden.
Ja, deswegen nochmal, ist das gut
deswegen
oder schlecht?
Ist das
da treibt
sehr,
uns
sehr
ja
viel.
Einer vor sich her.
Genau.
Und meine
wir waren jetzt, also ich versuche immer einen Punkt zu machen. Und der Punkt war, ist der irre, ist der dement, ist der
nein,
verrückt?
Er
erreicht eine ganze Menge mit dieser unkonventionellen Art, jetzt in Grönland eben auch. Und das muss man, glaube ich, anerkennen. Er hat ein klares Ziel. Das Ziel hat er in seiner nationalen Sicherheitsstrategie artikuliert. Militär muss schlagkräftig sein und Leistungsverteilung, Leistungsgerechtigkeit sozusagen, oder die alle sollen ihren Beitrag leisten, das hat er erreicht. Ja, das hat er erreicht mit dieser Art und Weise, uns quasi zu überrumpeln. Sehr erfolgreich.
Aus seiner Sicht erfolgreich.
Aus seiner Sicht sehr erfolgreich,
genau. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie Sie das finden, aber ich versuche es jetzt nochmal anders. Maximilian Krah, den Sie auch bestens kennen, sitzt im Bundestag. Zitat, Trump bringt den Wandel, den wir immer beschrieben, gefordert, erhofft haben, Großraumordnung statt regelbasiertes Losertum. Ist es Losertum, wenn man sich an Regeln hält? Das Völkerrecht ist tot, get over it, schreibt er noch dazu.
In der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten steht das sehr klar drin. Sie haben artikuliert, dass sie die westliche Hemisphäre als ihren Raum betrachten und gehen jetzt sehr systematisch davor. Venezuela beispielsweise ist ein Störfaktor gewesen. Kann man sich jetzt dem Thema Venezuela widmen? Da werden Sie mich wahrscheinlich gleich wieder unterbrechen. Aber er geht sehr stringent danach vor und greift da ein. Das können wir wieder gut oder schlecht finden. Legal, illegal, gegen internationales Recht. Kann man alles diskutieren. Das ist der typisch deutsche, europäische Ansatz. Er schafft Fakten. Und ich glaube, unser Problem ist es, dass wir nicht mal in der Lage sind, unsere eigenen Interessen zu definieren, um dann entsprechend konsistent zu handeln.
Also man muss jetzt mal eins sagen, in Venezuela werden keine Fakten geschaffen, sondern es ist kein Regime-Change, sondern was passiert ist, ist, dass Teile der Leute in Venezuela wollten Maduro weghaben und Trump hat das netterweise für sie erledigt. Aber ansonsten hat sich in Venezuela überhaupt nichts geändert.
Wir werden es sehen. Also die Ergebnisse werden wir sehen. Wir können feststellen, dass Venezuela tatsächlich ein schwerwiegendes Problem für die Stabilisierung der ganzen Gegend gewesen ist. 8 Millionen Flüchtlinge, fast ein Viertel der Bevölkerung flieht vor Sozialismus. Das endet nämlich am Ende, wenn man keine Mauern baut, um die Länder herum, damit, dass die Leute das Land verlassen. Große Destabilisierung. Internationales Drehkreuz für den Drogenhandel. Unterstützung von Terror in der Welt. Das heißt, ein groß verständlich auf jeden Fall, dass Trump an dieser Stelle reingegangen ist. Welches Ergebnis das am Ende sein wird, da haben Sie natürlich recht. Das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall ist er relativ kleinteilig reingegangen, nicht mit Bodentruppen, nicht mit einem großen Krieg, sondern erstmal nur mit einem kleinen Militärschlag, so wie er das auch schon im Iran getan hat und wie er das möglicherweise in dieser Nacht im Iran wieder tut.
Aber die Substanzfrage ist ja, dass es um einen Inner-NATO-Konflikt geht. Das ist die Substanzfrage. Es geht um die Substanzfrage, dass Donald Trump sagt, ich setze meinen Egoismus über alles. Das ist die Substanz der amerikanischen Politik, die Sie, die AfD ja, Münchner Sicherheitskonferenz, Treffen Weidel, Vance und so weiter, begrüßt haben. Toll, dass wir die neue Administration haben. Natürlich muss man Präsidenten treffen, aber Sie haben es politisch, genutzt. Sie haben es für sich groß gefeiert und wurden bei der Inauguration, also bei der Amtseinführung begrüßt. Also insofern zeigt es, dass das Denken ähnlich ist. Und die Frage ist, wie geht man mit diesem Egoismus um? Ganz konkret die Fragestellung, akzeptieren wir als Deutsche, als europäische Familie, dass ein Land, ein Nachbarland, Dänemark, unser Freund, ich war heute in Dänemark, ich habe mit dänischen Kollegen gesprochen, dass die vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dass die betteln müssen in Washington, bitte greift uns nicht an. Das ist ja das Szenario, was wir heute in den Nachrichten erlebt haben. Und da kann ich mich doch nicht als deutscher Politiker, wie Sie das jetzt machen, hinsetzen und sagen, die Amerikaner gehen heute ihren Weg und schaffen Fakten und so weiter. Wir haben es mit einer ganz neuen Weltordnung zu tun. Und in dieser neuen Weltordnung müssen wir die sein, die an die Regeln erinnern. Wir Deutschen profitieren seit Jahrzehnten am allermeisten von diesen internationalen Regeln. Es gibt beginnt bei Handelsfragen, dass wir Exportweltmeister sind. Das beginnt bei der Sicherheitsfrage. Das beginnt bei der Europäischen Union, dass wir in Europa eingebettet sind unter Freunden. Und wer diese regelbasierte Ordnung in Frage stellt,
stellt die Zukunft Deutschlands in Frage. Und das ist das, wo die AfD leider Gottes auf der falschen Seite steht.
Also ich finde das ganz schwierig, weil man tatsächlich die Themen sehr unterschiedlich betrachten muss. Grönland beispielsweise. Wenn wir jetzt bei Grönland sind, ist völlig klar, Grönland gehört den Grönländern, das gehört zu Dänemark, das soll bitte gerne so bleiben. Wir haben dort nicht die gleichen Interessen, wie sie Herr Trump jetzt für die Vereinigten Staaten artikuliert hat. Das kann man ganz klar adressieren.
Das heißt,
ich glaube,
wenn
das Problem,
heißt,
was Sie haben in dem Versuch...
Wir würden dann als Europäer Amerika... herausfordern, wenn es wirklich zu dem käme. Würden Sie das unterstützen, dass wir dann Grenzen aufzeigen?
Ich würde es unterstützen, wenn wir als Deutsche zunächst einmal in der Lage sind, zu artikulieren, was unsere Interessen sind. Zum Beispiel auch mit Blick auf Grönland. Und vielleicht stellen wir dann fest, unser Interesse ist es, dass die seltenen Erden, die dort sind, entwickelt werden. Mit in Abstimmung natürlich mit den Dänen, wahrscheinlich in Abstimmung mit den Amerikanern. Aber das zunächst mal zu artikulieren, ein deutsches Interesse zu artikulieren, ist das Erste, das ist die Voraussetzung dafür, dass man dann auf dieser Linie auch Politik machen kann. Was wir machen, wir stehen nur rum, moralisieren über den über die Gott und die Welt und leisten nicht unseren eigenen Beitrag.
Wir sind als Europäische Union in Grönland präsent. Wir finanzieren teilweise mit europäischen Geldern Grönland mehr als alle anderen.
Das sind 700
Millionen im Jahr. Wir sind auch dort präsent mit der Entwicklung von Rohstoffen. Sie wissen, dass wir dort im Moment gar nicht einmal die Infrastruktur haben, die Häfen haben, um die Rohstoffe überhaupt rauszukriegen. Deshalb gibt es überhaupt keine Frage. Übrigens hat sich der grönländische Premierminister, ich habe vor Weihnachten mit ihm ein gutes Gespräch geführt, der hat sich gestern in der Pressekonferenz eindeutig hingestellt und gesagt, ich will, wenn wir die Option haben, ich will Richtung Dänemark. Er hat explizit die Europäische Union genannt,
Unterstützung.
Dass das sein Ort ist, wo er hingehört.
Ist kein Problem, ist kein Konflikt mit der AfD.
Und insofern ist für uns klar, dass wir dort präsent sind. Das heißt, wenn Sie daran erinnern, dann die Ursula von der Leyen war vor dem Konflikt bereits in Grönland und hat dort Flagge gezeigt und gesagt, wir müssen präsent sein.
Der deutsche Verteidigungsminister hat jetzt gesagt, wir sollen dort Truppen
an der grönländischen Seite stehen,
um den chinesischen Einfluss beispielsweise auf Grönland zurückzudrängen. Und möglicherweise ist das ja genau das, was Trump schon erreichen wollte. Wir werden es sehen. Aber ich noch mal.
Wenn das stimmt, Frau von Storch, wenn das stimmt, was die Kollegen von Bild heute berichten, und ich gehe davon aus, dass das stimmt, dass wir möglicherweise morgen schon anfangen, Bundeswehrsoldaten nach Grönland zu schicken. Finden Sie das gut als AfD oder finden Sie das, das, wo man sagen sollte, um Gottes Willen, was machen wir da eigentlich?
Was Sie jetzt versuchen zu konstruieren, ist ja, wir begrüßen sozusagen den amerikanischen Griff nach Grönland. Das tue ich ausdrücklich nicht.
Ich versuche überhaupt nicht zu stellen, nur eine Frage.
Okay,
ich konstruiere gerade eine Frage.
Es kam gerade von Herrn Weber so.
Konstruieren Sie doch mal eine Antwort einfach auf diese Frage.
Wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
Ja, also wir wollen Entschuldigung, Sie dürfen nicht. Die ganze Zeit... Professor, lassen Sie uns das bitte lassen. Ich will Ihnen nichts. Ich will Ihnen wirklich nichts. Ich will nur gerne verstehen, wie Sie das sehen und wie Sie denken. Und wenn ich eine simple Frage stelle, versuchen Sie doch einfach nur ganz normal zu beantworten.
Das tue ich.
Ich will Ihnen, deswegen würde mich interessieren, die Position der AfD, Sie haben ja in Ihrem Wahlprogramm eine Wehrpflicht. Sagen, wir müssen uns wieder stark aufstellen in Deutschland und so weiter, wir müssen das Militär ertüchtigen. Wir brauchen eine Wehrpflicht. Als es dann zum Schwur kam, als plötzlich die Debatte da war, müssen möglicherweise Bundeswehrsoldaten irgendwann mal einen Frieden in der Ukraine absichern, waren Sie die Ersten, die gesagt haben, unsere Söhne kriegt ihr nicht, wir sind da raus. Und Sie haben beim letzten Mal in der Sendung hier sehr lange rumlaviert und sagten, ja, Wehrpflicht, ja, aber nicht in der Ukraine. So, jetzt Wehrpflicht immer noch, ja, nehme ich an, aber was ist in Grönland?
Grönland den Grönländern und Grönland gehört zu Dänemark.
Also keine deutschen Soldaten nach Grönland.
Ich am Stück. Grönland den Grönländern und Grönland gehört zu Dänemark. Und wir sollen artikulieren, was unsere Interessen sind. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, sich gemeinsam mit den Dänen und den Amerikanern hinzusetzen, um das zu entwickeln, was dort auf dem Tisch liegt.
Sie lavieren wieder, Frau von Storch.
Wir unterstützen natürlich nicht ein amerikanisches Vorgehen gegen einen NATO-Partner. Das ist doch völlig klar. Das muss jetzt verhandelt werden. Das ist die Strategie von Trump. Er zwingt zum Verhandeln. Er zwingt dazu, über Dinge zu verhandeln.
Die AfD-Position dazu, das halten wir fest. Und die Menschen wissen nicht, was sie damit bekommen. Aber die eigentliche Frage ist schon, was sind deutsche, europäische Interessen? Und da muss man klar sagen, dass die Frage, was da zwischen Island und Grönland sicherheitspolitisch passiert, das ist der Zugang Russlands in den Atlantik, was da sicherheitspolitisch passiert, eigentlich zunächst mal eine europäische Frage ist, weil das näher an uns dran ist, als an Amerika dran ist.
Geologisch,
das heißt, die Fragen werden gestellt.
Nordamerika, ja.
Und die beste Stärkung übrigens, die wir an dieser arktischen Seite der Sicherheit hatten, war, dass jetzt Schweden und Finnland Mitglied der NATO geworden sind. Ja? Dass die jetzt, wir Europäer, haben die NATO gestärkt. Und das sind die Themen, die wir jetzt als Pfund einbringen müssen. Und ich habe mich persönlich gefreut, dass viele EU-Staats- und Regierungschefs jetzt sich klar positioniert haben und auch Trump gesagt haben, selbst Länder wie Polen, die Putin noch viel stärker im Nacken haben wie wir Deutsche, selbst Donald Tusk hat sich klar geäußert und hat gesagt, wenn Grönland was passieren sollte, nicht im Dialog, sondern militärisch, dann ist das das Ende der NATO. Also wir müssen auch gegenüber Amerika Selbstbewusstsein zeigen. Auch Amerika braucht uns bei vielen dieser Themenfelder, obwohl wir heute noch nicht so stark sind, wie wir sein sollten. Aber wir haben einiges auch einzubringen.
Ulrike Herrmann.
Ja, ich würde gerne ein paar Sachen sagen. Das erste ist, wenn man Soldaten nach Grönland schickt, dann hat das nichts mit der Wehrpflicht zu tun, weil das wären Berufssoldaten, nicht
Wehrpflicht. Ist schon klar.
Das ist das Erste. Also das Zweite wäre, dass
die... Wolltest du mal in den Kontext stellen, weil
Das
auf der einen Seite gerierst du dich sozusagen patriotisch und sagst, wir brauchen das, wir brauchen Landesverteidigung, wir brauchen auch diese Wehrpflicht, sagst das in aller Deutlichkeit. Aber wenn es dann darum geht, ich meine, es ist in gewisser Weise auch deutschen Sicherheitsinteressen geschuldet, wenn in der Ukraine dafür gesorgt wird, dass Putin nicht noch weiter Richtung Westen kommt. Insofern hat das sehr viel mit uns auch zu tun. Und das sind die Debatten, die wir gerade führen.
Das stimmt alles. Ich habe das nur gesagt, weil ich die Angst habe, dass viele Fernsehzuschauer denken könnten, oh, jetzt müssen die Wehrpflichtigen nach Grönland. Deswegen sage ich das so deutlich, weil ja auch immer die Angst ist, Wehrpflichtige müssten eventuell in die Ukraine auch nicht. Das ist immer die Berufsarmee. Aber das Zweite dann noch.
Vielleicht muss man das einmal, ganz deutlich sagen. Wehrpflichtige müssen genau nirgendwo hin.
Genau.
Es sei denn, sie unterschreiben, dass sie dort freiwillig hinwollen.
Genau.
Um das ein für alle Mal abzuräumen. Kein deutscher Politiker kann einen deutschen Wehrpflichtigen dazu zwingen, irgendwo in der Ukraine oder auf Grönland oder sonst wo tätig zu werden. Deswegen ist dieser Satz, meine Söhne, meine Kinder kriegt ihr nicht, ist nackter Populismus. Das ist aber Quatsch.
Genau.
Weil die kriegt er nicht.
Hat auch keiner gesagt.
Björn Höcke. Und Kropala. Kann auch mehr.
Genau, und jetzt wollte ich noch mal was sagen zu den Rohstoffen auf Grönland. Also das ist ja bekannt, dass da beispielsweise schwere, seltene Erden sind. Also genau die seltenen Erden, die jeder eigentlich haben will, weil man die für Magneten braucht. Nur ist das Problem, die kann man da nicht fördern, weil da ja 3000 Meter Eis drüber liegen. Es wäre alles total teuer. Deswegen ist da auch noch keiner. Also die Grönländer wären ja begeistert, wenn endlich mal jemand da vorbeikäme und da was fördern würde, wenn das umweltpolitisch möglich wäre. Aber bisher hat kein Konzern auf dieser Welt Interesse gezeigt. Ganz einfach, weil das viel zu teuer wäre. Das ist ja das Gleiche wie mit Venezuela, wo auch kein Ölkonzern hin will, weil dieses Öl nicht zu gebrauchen ist. Ähnlich ist es mit Grönland. Und da ist also wieder der Fall, dass Donald Trump einen Konflikt vom Zaun bricht mit völlig falschen Begründungen. Denn er tut ja so, als müsste er Grönland besetzen, damit er da endlich eine Militärbasis aufstellen kann. Dabei sind die Verträge so, dass die USA da sowieso so viel Militär haben könnten, wie sie wollen. Ja. Punkt ist, sie wollten bisher aber nicht, sondern die einzige Basis, die sie haben, da wurden immer weniger Soldaten hingeschickt, weil das eben teuer ist, weil da auch keiner hin will. So, und also der ganze Konflikt ist komplett überflüssig. Und das ist eben, da würde ich ja Herrn Bolton immer recht geben, obwohl ich ja ihn sonst sehr kritisch sehe. Trump geht es nicht um Amerika, es geht ihm nicht um Europa, es geht ihm nur um Trump. Er will gut aussehen. Und jetzt ist er in den USA innenpolitisch enorm unter Druck. Also wird er jetzt sich durch die Welt bomben, damit er immer so tun kann, als wäre er hier Kriegsherr über den ganzen Globus. Und diese nächsten 11 Monate bis zur nächsten Wahl werden wirklich gefährlich.
Nochmal, Frau von Storch, weil Sie gerade sagten, sagt ja keiner. Niemand spielt mit dieser Idee, wir schicken unsere Kinder irgendwo an die Front in der Ukraine. Das hier, Sie sagten gerade, das will keiner. Das ist ein offizieller AfD-Post. Merz will dich in die Ukraine schicken. Mit einem deutlich verfremdeten Bild auch noch von Merz irgendwie. Der sieht da aus wie der Leibhaftige persönlich. Warum postet man dann sowas? Wenn es darum doch gar nicht geht.
Das oberste Ziel, das wir immer artikuliert haben, durch die ganze Zeit mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist, wir wollen keine deutsche Kriegsbeteiligung. Und alles das,
was bisher... Das ist auch eine legitime Forderung. Aber das ist ja was anderes.
Alles das, was bisher an Rhetorik gewesen ist in der Vergangenheit, ist äußerst kontraproduktiv gewesen. Die AfD hat im Februar 23 einen Antrag eingebracht, der gefordert hat, dass Russland sich aus der gesamten Ukraine zurückziehen möge bei sofortigem Waffenstillstand, dass es Volksabstimmungen geben soll in den besetzten Oblasten und so lange unter VN-Mandat zu stellen und dass es eine 15-jährige Frist geben soll für die Verhandlungen über den Zustand der Krim. Das Beste, was die Ukraine jemals hätte kriegen können. Damals sind wir da auf das Schärfste verurteilt worden, weil wir hier irgendwie russische Propaganda verbreiten. Wir sind jetzt in einem Zustand, und was ich damit sagen will, mit Blick auf Ihre Frage, ist, dass das, was wir an Friedensinitiativen gefordert haben, was wir als Vorschläge auf den Tisch gelegt haben, alles dazu beitragen sollte, möglichst eine deutsche Kriegsbeteiligung an dem, das ist das, was über allem drüber steht, zu verhindern. Und alles das, was wir gesehen haben, was von Seiten, insbesondere von Merz, aber auch von den Grünen gekommen ist, also von der Union und von den Grünen gekommen ist, hatten wir immer betrachtet als die Gefahr, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, der dann am Ende dazu führt, dass auch unsere Kinder und diejenigen, die in der Armee dann dienen, in diesen Krieg hineingezogen werden. Und die Wehrpflicht wird, und wenn ich das nochmal sagen darf, die Wehrpflicht wird ja von der Union in besonderer Weise in diesen Kontext gesetzt. Wegen des Krieges dort brauchen wir jetzt die Wehrpflicht. Dass nicht die Wehrpflichtigen jetzt unmittelbar in den Krieg geschickt werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber dass die Aufrüstung der Armee und dass die Wehrpflicht auch als solche, wir brauchen wegen des Krieges jetzt dort in Russland bzw. in der Ukraine, das ist der Kontext, der hergestellt wird. Wir haben das letztes Mal hier immer schon gewesen. Wir haben das für einen schweren Fehler gehalten, ihn abzuschaffen. Das haben Sie zu verantworten.
Es gab einen Riesenstreit in der Bundestagsfraktion, ob man gemeinsam einen Antrag unterstützt. Herr Köpf, Lager und so weiter, die klar dagegen sind.
Keiner hat jemals gesagt, dass wir keine Wehrpflicht haben, dass wir grundsätzlich gegen die Wehrpflicht sind. Das gibt es, da finden Sie niemanden.
Und Köcke geht ja sogar so weit, es war ja ein innerer Streit, der sagt, dieses Deutschland ist nicht wert, es zu verteidigen. Das ist das, was Höcke eigentlich zum Ausdruck gebracht hat. Und das muss sich einfach jeder, der zuhört, das nochmal vergegenwärtigen. In der AfD gibt es Menschen, die sagen, dieses Land ist es nicht wert, unser Land ist es nicht wert, verteidigt zu werden. Unsere Werte sind es nicht wert, verteidigt zu werden. Das ist der Regimewechsel, den man dort will. Da gibt es diese Köpfe. Übrigens könnte man in der Geschichte noch sagen, ich kann mich erinnern an Lucke, Parteivorsitzender der AfD, Frau Petri, ein Parteivorsitzender der AfD, Meuthen, die sind alle drei zurückgetreten mit dem Argument, ich wollte die AfD eigentlich in einem bürgerlichen Lager halten und die Rechten haben übernommen. Insofern ist
diese
da
Rhetorik,
ist da
Sie müssen sich viel, wirklich dringend was Neues viel, einverlassen. Wir sind das ist in den Umfragen seit Jahren nur gestiegen, seit Sie mit dieser ein Rhetorik Zitat, einfach kommen Sie nicht durch.
Das ist nur ein Zitat aus den ehemaligen Parteivorsitzenden. Und übrigens, ich respektiere Sie ja zum Beispiel, dass Sie sich einmal für Ihre Aussage entschuldigt haben, das respektiere ich ausdrücklich, nämlich für die Aussage, dass Sie an der Außengrenze der Europäischen Union Familien, Kinder mit der Schusswaffe abhalten wollen. Da haben Sie sich dann dafür entschuldigt, das respektiere ich ausdrücklich. Ich bin aber schockiert, dass deutsche Politiker überhaupt solche Aussagen tätigen. Also das ist das Gesicht, das sich bei der AfD zeigt. Und deswegen, das Entscheidende ist das, wir haben diese Runden immer, wo wir dann erleben, dass dann viel über die AfD geredet wird, weil sie einfach so provozieren und so radikale Thesen vertreten, dass man sich immer damit beschäftigt.
Ich würde nur gerne,
wir müssten eigentlich über das reden, was wir tun müssen.
Ja, das ist doch der Punkt. Darüber versuchen wir auch gerade zu reden, nach vorne zu schauen. Und deswegen würde ich gerne noch mal verstehen, welches Weltbild Sie sozusagen haben. Sie formulieren ja immer drängender den Anspruch, in die Regierungsverantwortung zu kommen. Und dann finde ich, haben die Leute ein Recht darauf zu verstehen, welche Welt sie gut finden und welche nicht gut finden. Wenn jemand wie Maximilian Krah sagt, in Zukunft Großraumordnung statt regelbasiertes Losertum, das ist sehr deutlich. Deutlicher kann man das nicht sagen. Dann verabschiedet man sich sozusagen von dieser regelbasierten Weltordnung, geht rein in diese Großraumordnung. Da könnte man jetzt über Carl Schmitt reden, den Kronjuristen der Nazis und so weiter. Ja, das war genau diese Idee. Und dann kommt jemand wie der Vize-Landeschef von Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tilschneider, der sagt, eine solche Großraumordnung soll man nicht vorschnell verurteilen. Das müsste dann aber auch für Russlands Intervention in der Ukraine gelten. Deswegen nochmal die Frage, was ist Ihre Position dazu? Ist das also in Ordnung, was Amerika in Venezuela macht? Ist das in Ordnung, wenn die nach Grönland greifen? Und ist es dann auch in Ordnung, wenn Russland nach der Ukraine greift? Lass die einfach machen. Das würde ich gerne verstehen.
Okay, also erstens Venezuela. Was haben Sie in Venezuela gemacht? Ich habe gesagt, man muss die Situation betrachten, die Rolle, die Venezuela in der ganzen Region gespielt hat, destabilisierender Faktor, Drehkreuz für internationalen Drogenhandel und so weiter. Die Vereinigten Staaten mit 400.000 Drogentoten in den letzten 5 Jahren. Das heißt tatsächlich eine Destabilisierung auch der Vereinigten Staaten, die man auf Venezuela mit zurückführen kann. Die Vereinigten Staaten haben dies getan.
Sie kennen das ganz gut.
Ich kenne das. Ich weiß,
dass Sie kennen das. Sie wissen das Thema in Amerika ist Fentanyl.
Genau,
und die Rohstoffe für Fentanyl kommen in allererster Linie aus China und werden in Mexiko zusammengeschraubt und durch das Sinaloa-Kartell da rein transportiert. Sie wissen das alles viel besser. Das hat mit Venezuela nicht viel zu tun. Das Kokain aus Venezuela geht in allererster Linie nach Europa. Das wissen Sie alles. Also geht nicht um Drogen.
Venezuela ist einer der zentralen Drogenumschlagsplätze, aus denen heraus auch die Vereinigten Staaten mit Drogen versorgt werden, was zu einer Destabilisierung auch der amerikanischen Gesellschaft führt, was die Amerikaner bekämpfen wollen. In der Strategie, der nationalen Sicherheitsstrategie, ist auch die Bekämpfung und Zerschlagung von Drogenkartellen ganz vorne mit adressiert von den Vereinigten Staaten. Deswegen kann man verstehen und es für nachvollziehbar halten, was er dort gemacht hat. Wir können jetzt wieder darüber rechtsphilosophische Ausführungen machen. Ist das im Einklang mit dem internationalen Recht oder nicht? Das internationale Recht sagt, bei Selbstverteidigung oder mit UN-Sicherheitsratsbeschluss darf ich Gewalt anwenden oder Kriege führen. Und die Amerikaner interpretieren dieses internationale Recht eben so, dass sie sagen, das ist jetzt eine Selbstverteidigung. Die Eingriffe und die Einflüsse, die von Venezuela in die Vereinigten Staaten kommen, greifen uns an. Deswegen verteidigen wir uns dagegen. Das ist deren Lesart. Wir können jetzt lange darüber philosophieren, ob wir das gut oder richtig, schlecht oder böse halten, habe ich vorhin schon gesagt. Aber das ist eben wieder typisch deutsch oder typisch europäisch. Wir machen nichts, wir können nichts, aber wir urteilen über die anderen.
Was ist das? Wissen Sie, das ist so wahnsinnig unergiebig. Ich versuche die ganze Zeit ernsthaft ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Sie erzählen mir jetzt zum 5. Mal, wie doof, wie dusselig, wie dämlich Europa und insbesondere Deutschland ist. Ist ehrlich gesagt auch nicht ein besonders patriotischer Zug, ständig das eigene Land schlecht zu reden, aber das nur am Rande. Sie sind doch die aufrechten Patrioten in diesem Land. Ich möchte gerne mal, auch keine Zustandsbeschreibung, keine Diagnostik. Antworten Sie doch einfach nur mal auf die Frage. Ich würde gerne verstehen, wie Sie das als AfD sehen. Wenn ich hier höre, regelbasiertes Losertum, verächtlicher kann man internationales Recht nicht machen. Losertum nennen Sie das. Ich würde gerne mal verstehen, ob das wirklich Ihre Haltung ist und ob auch daraus resultiert, Ihre Haltung wirklich ist, dass man Putin in der Ukraine einfach freie Hand lassen sollte. Das ist alles, was ich wissen will. Sagen Sie das doch einfach nur mal.
Ich wünschte mir, dass wir in Deutschland eine Politik machen, die uns in die Lage versetzt, auf internationaler Ebene eine wirklich maßgebliche Rolle zu spielen. Wir bedauern sehr, dass wir uns selber so schwächen durch die Politik, die insbesondere in Brüssel, aber natürlich auch in Berlin gemacht wird, die uns wirtschaftlich zum Beispiel so schwach machen, dass wir immer weniger überhaupt eine Rolle spielen, um mitzureden. Die ganzen Entscheidungen, Venezuela betreffend, Iran betreffend, Grönland betreffend, werden wir mit Deutschland diskutieren.
Weil die Fragestellung regelbasiert. Wenn wir regelbasiert nochmal durchdiskutieren, das, was uns derzeit am meisten schwächt, ist die Tatsache, dass Donald Trump dem deutschen Export 15% Zoll auferlegt. Das ist das, was uns am meisten schwächt, ökonomisch, wirtschaftlich. Das ist das, was wirklich
was uns
bei BMW,
richtig
bei
schwächt,
Audi,
dass Ihr Freund Trump sagt,
echt wirklich Probleme verursacht.
Ich hetze euch rein in 5% Aufrüstung. Das ist das, was uns richtig wehtut.
Hat denn irgendjemand in der AfD mal Vance angerufen im Sommer, als wir die schwierigen Gespräche hatten mit Amerika und hat dafür geworben, bitte macht das nicht. Wir haben es mit Egoismus, mit nationalem Egoismus zu tun und es wird hier schön geredet, es wird hier gut geredet.
Nein,
deswegen
ist das Gegenteil, ist
die einzige Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer hat die Kraft, seine eigenen Interessen überhaupt noch durchzusetzen? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und in der Fragestellung gibt es aus meiner Sicht nur eine Antwort, nämlich eine gestärkte Europäische Union. Auch Deutschland alleine ist in der Welt, in der wir heute leben. In der Welt, in der wir heute leben, ist Deutschland allein nicht mehr in der Lage, seine Interessen zu vertreten. Deswegen brauchen wir eine gestärkte Europäische Union. Wir werden am Samstag erleben, dass Ursula von der Leyen in Südamerika den Mercosur-Vertrag unterschreibt. Wir werden jetzt einen Vertrag auf dem Tisch haben, wo der BMW, der Siemer BMW, der in Dingolfing gebaut wird, der für die ganze Welt nur in Deutschland gebaut wird, dass der zukünftig in Südamerika für 0% Zoll verkauft wird. 700 Millionen Verbraucher, das ist genau das Anti-Trump-Abkommen. Das heißt, die Alternative zu zeigen. Und es geht, wenn Europa gemeinsam auftritt, wenn Europa gemeinsam auch die Kompetenzen hat, weil bei Handelsfragen ist Europa ausschließlich zuständig. Und das zeigt, dort, wo wir ein starkes Europa haben, sind wir handlungsfähig. Und dort, wo wir ein gespaltenes Europa haben, weil wir die Einstimmigkeit haben, weil wir denken in nationalen Interessen haben und in egoistischen Interessen haben, nach dem Motto, Grönland ist ein dänisches Problem, aber kein deutsches Problem. Natürlich ist es auch ein deutsches Problem. Es ist unser gemeinsames europäisches Problem. Wenn wir das nicht kapieren, dass wir gemeinsam nur erfolgreich sind, werden wir Spielball der Weltmächte werden.
Sind Sie dafür, dass deutsche Soldaten nach Grönland gehen?
Bin ich sehr dafür. Es ist unsere Sicherheit, die dort mit gesichert wird. Und deswegen müssen wir dort gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die Schweden haben es bereits angekündigt, sie wollen dort präsent sein. Mhm. Die Finnen, die übrigens die Armee haben, die am meisten Kampferfahrung hat, sind dort präsent. Deswegen gemeinsam dort Flagge zeigen, gemeinsam mit den Amerikanern dort Flagge zeigen, ist die beste
Methode. Sie dürfen sofort, Frau von Storch, ich würde gerne, Mercosur ist gerade gefallen als Stichwort. Feiert sich Herr Weber hier zu Recht oder muss man sagen, dass...
Also ich glaube, man muss das unterscheiden.
Wird politisch sozusagen als größerer Erfolg verkauft, als es tatsächlich ist.
Also politisch ist es ein Erfolg, weil man sich eben jetzt tatsächlich mit Südamerika geeinigt hat nach 25 Jahren und gemeinsam zeigt man, okay, wir haben auch noch Bündnispartner, wir sind stärker. Aber ökonomisch sollte man das jetzt nicht überbewerten. Also das wird ja beschrieben als ein Vertrag, wo deutsche Autos gegen südamerikanisches Rindfleisch getauscht werden. Und vielleicht ist das bei den südamerikanischen Rindfleisch dann noch deutlicher, um was es geht. Also da sollen dann 99.000 Tonnen Rindfleisch zollfrei in die EU kommen. Und das entspricht 1,2% des europäischen Rindfleischkonsums. Das ist wenig. Ja. Und auch die Chinesen wird man jetzt in Südamerika nicht wieder verdrängen können. Das ist so, die Chinesen exportieren sehr viel mehr nach Südamerika als die EU. Und daran wird sich durch dieses Freihandelsabkommen auch nichts ändern. Aber trotzdem, ich will das jetzt nicht kleinreden. Ja. Nur wirklich Arbeitsplätze werden da kaum entstehen, sondern es geht um dieses politische Signal. Wir halten irgendwie zusammen gegen Trump. Denn die nationale Sicherheit...
Wir haben jetzt über 30% Zoll für einen BMW oder einen Volkswagen, der in Deutschland auch Südamerika verkauft wird.
Ja, ich will ja jetzt auch nicht...
Und wir werden auf 0% runterkommen. Ja, das wird Riesenmärkte für uns schaffen.
Politischer
wir reden über 700 Millionen Verbraucher.
Ja, die meisten aber in der EU.
Das ist ja nicht das Einzige, sondern wenn wir das schaffen, dass wir das jetzt abschließen, dann werden wir Ende des Monats auch Indien abschließen. Wir werden auch Australien abschließen, Neuseeland abschließen. Was die positive Botschaft dabei ist, es gibt viele, viele Partner auf der Welt, die von Trump genauso schockiert sind wie wir Europäer und die miteinander regelbasiert weiterarbeiten wollen. Das ist das, was das Erfolgreiche dahinter ist.
Genau.
Und dieses Momentum müssen wir ergreifen.
Ja, natürlich. Und das ist das, aber das Politische. Ja, das ist das politische Signal. Wir setzen als Partner etwas Trump entgegen. Nicht? Die Lateinamerikaner werden in der nationalen Sicherheitsstrategie als Hinterhof betrachtet. Europa ist der Feind. Und da ist es richtig, das politisch absolut richtig, dass der Hinterhof und der Feind sich jetzt zusammentun gegen Amerika. Das Einzige, was man nicht jetzt glauben sollte, ist, dass dadurch sich ökonomisch wahnsinnig viel ändert. Es stimmt, die Autos aus Deutschland haben dann keinen Zoll mehr. Nur leider wird man wahrscheinlich trotzdem erleben, dass die Südamerikaner chinesische Autos kaufen. Weil das eigentliche Problem der deutschen Autos ist, dass man langsam aber sicher den Wettbewerb gegen China verliert. Und dafür können Sie jetzt nichts in Brüssel, aber gehört auch zur Wahrheit. Oder um es mal anders zu beschreiben, damit man sieht, wie begrenzt der Einfluss von Freihandel ist. Ich habe nichts gegen Freihandel, nicht, dass Sie mich missverstehen. Aber der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands ist China. Ja, mit weitem Abstand ist China und die USA, das sind die beiden wichtigen Handelspartner.
Da wollen Sie Abschottung.
Nein, aber der Punkt ist, wir haben überhaupt gar kein Freihandelsabkommen mit China. Und obwohl wir kein Freihandelsabkommen haben, läuft der Handel wie geschmiert. Und da sehen Sie nur, dass Freihandelsabkommen sowieso zu einem sehr großen Teil, nicht nur, aber zu einem sehr großen Teil Politik sind und nicht Wirtschaft. Das kritisiere ich gar nicht, ja. Das ist aber ein politisches Signal. Und da bin ich auch dafür.
Das war abgeschlossen haben, war mit Kanada und das hat dazu geführt, dass die Exportzahlen deutlich, vor allem für den Mittelstand, nicht für die Großkonzerne, für den Mittelstand deutlich nach oben gegangen sind. Und deshalb sind diese Abkommen natürlich der Kern von regelbasierter Partnerschaft.
Ja, das ist
der
Kern, der dahinter steht. Ja,
das ist der Punkt. Und da kann ich übrigens auch noch sagen, dass die AfD natürlich dagegen stimmen wird, gegen diese Handelsabkommen stimmen wird im Europäischen Parlament, weil sie im Prinzip diese regelbasierte Welt nicht wollen, zum Schaden Deutschlands.
Werden Sie, Frau von Storch? Werden Sie?
Wir sind grundsätzlich, wenn ich das sagen darf, für freien Handel und auch die Landwirte sind für freien Handel. Aber das Problem unserer Wirtschaft und vor allen Dingen der Landwirtschaft ist, und das ist die hier das kritisch sieht, ist, dass sie auch durch Brüssel in besonderer Weise mit so viel Vorschriften, Bürokratie, Energiepreise und so weiter belastet sind, dass sie jetzt schon Schwierigkeiten haben im internationalen Wettbewerb.
Also Sie werden nicht zustimmen.
Und wir möchten unsere Landwirtschaft an der Stelle besser geschützt sehen, weil wir auch besonders in Krisensituationen in der Lage sein wollen, uns selber zu ernähren. Das heißt grundsätzlich für freien Handel, aber für fairen freien Handel. Das heißt mit gleichen Voraussetzungen für alle. Und da müssen wir zunächst mal an der vor eigenen Haustür kehren und aufhören, unsere eigene Wirtschaft so belasten, dass sie schwierig wettbewerbsfähig ist.
Wir werden nächste Woche in Straßburg ein Gesetz beschließen, wo wir genau diese Safeguards, diese Absicherung für die europäische Landwirtschaft gesetzlich verankern werden. Das heißt, wenn es zu wirklichen Preisabschlägen beispielsweise bei Rindfleisch käme, dann würde Europa automatisiert über Gesetzeslage intervenieren und unsere Bauern schützen. Also insofern sind genau die Forderungen jetzt umgesetzt. Aber wir hören trotzdem, es wird populistische Opposition betrieben, verantwortlich für die deutsche Industrie Exportmärkte zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind Exportweltmeister. Wir leben am allerersten davon, dass wir offene Märkte haben. Da ist die AfD
nicht. Sie werden Mercosur nicht zustimmen, Frau von Storch. Ich würde es gerne einmal hören. Ja oder nein?
So wie es jetzt ist, werden wir voraussichtlich nicht zustimmen.
Okay.
Aber das ist wieder nochmal die Voraussetzungen, die wir diskutieren, sind natürlich welche, wo wir sagen, wenn wir dran wären und die Voraussetzungen schaffen könnten, dass wir einen fairen Wettbewerb auch für unsere Wirtschaft haben, dann sind wir natürlich dafür, weil freier Handel am Ende für alle besser ist als Abschottung. Das, was Sie gegenüber China in Ihrem Podcast gefordert haben. Kein Handel mit China, Abschottung gegen China und Joint Ventures. Das haben Sie ausgeführt.
Bitte nicht ständig auf einen Podcast rekurrieren, den wir jetzt alle
nur,
in dem Moment gar
nicht
kennen.
Nur um zu sagen, dass Sie hier ganz
kennen.
Andere Dinge reden, als Sie sonst verbreiten. Aber
nein,
das ist völlig in Ordnung.
Okay.
Um ein schönes Wort zu bringen.
Haben Sie schon mal gemacht.
Die Lage ist komplex. Ich könnte jetzt auch ganz viel über China erzählen. Nur das ist ja gerade nicht das Thema.
Nein. Ich würde gerne fragen, Frau von Storch, wie läuft eigentlich der Austausch, die Lieferung von Namen deutscher Politiker, die gegen den Digital Services Act sind? Wir haben letztes Mal drüber hier unterhalten. Sie haben gesagt, erst ich liefere da nichts. Dann haben Sie gesagt, na doch, ich liefere nicht nur Namen, ich liefere auch noch alles Mögliche. Das heißt, Sie sind im engen Austausch mit der Trump-Administration und liefern auch die Namen europäischer, deutscher Politiker weiterhin?
Sie können in der Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten nachlesen, dass das Thema Meinungsfreiheit, Demokratie und Zensur ein sehr wichtiges ist, dass die Amerikaner nicht nur für sich adressieren, sondern auch für die befreundeten Nationen, die Werte teilen oder vorgeben zu teilen. So steht es da drin. Und das heißt, die haben tatsächlich einen großen Fokus darauf, was hier bei uns passiert. Sie sind besorgt über den Zustand der Demokratie. Sie sind besorgt über die Behandlung der Opposition in den Ländern und vor allen Dingen auch in Deutschland.
Also die Amerikaner sind besorgt über den Zustand der deutschen Demokratie.
Ja, Deutschland steht jetzt in dem Sicherheitsstrategiepapier nicht drin, aber über den Zustand oder die Behandlung der Opposition ja. Und ich finde zu Recht, das sind Dinge, die wir, ich habe es Ihnen aber schon das letzte Mal gesagt, mit denen ausführlich diskutiert haben. Und ich finde es sehr beruhigend zu wissen, dass die Vereinigten Staaten das auf dem Radar haben und das adressieren.
Darf ich muss man denn sein? Weil wenn Musk als X-Boss, also von dieser Digitalfirma, dann beim AfD-Parteitag zugeschaltet werden. Wie naiv muss man denn sein, dass ein Billionär, der reichste Mann der Welt ist, dass der das aus Nettigkeit gegenüber der Demokratie macht? Ja? Das Einzige, was den Musk interessiert, er will den Zugriff auf die europäischen Daten.
Starlink für Iran beispielsweise
Daten
kann er zur Verfügung stellen. Daten, die jetzt rausgekommen sind
Starlink die neue
von Elon
Währung.
Musk aus dem Iran gekommen.
Mit Daten verdient man viel Geld in der heutigen Welt, das weiß jeder. Und Musk will Zugriff auf die europäischen Daten. Und er hasst unsere Gesetze, weil wir so Prinzipien wie Datenschutz umsetzen. Ja, also wenn ich mein Handy habe heute, mein Handy nutze, WhatsApp oder irgendwas nutze, dass ich dann Regeln habe, was mit diesen Daten passiert, dass ich selbst entscheide, wer die speichert und wer die nicht speichert. Und diese Gesetze, die hasst Musk, die hasst die amerikanische Administration, weil sie die europäische
Art... Das heißt, Sie kämpfen auch für den Digital Services Act?
Natürlich.
Das heißt, den Namen Manfred Weber liefern Sie dann da auch?
Den muss ich nicht liefern. Wir liefern nicht, sondern das ist öffentlich klar, wer diese Dinge unterstützt. Und die Amerikaner sehen das in der Tat sehr kritisch. Und Sie haben ja schon...
Ich bin der Meinung, dass Datenschutz richtig und wichtig ist. Ich bin der Meinung beispielsweise, dass wir unsere öffentlichen Daten, also was unsere Gemeinden, Städte, Staaten speichern über uns, dass die nicht auf amerikanischen, chinesischen Servern liegen sollten. Ich denke, wir sollten ein Gesetz machen, dass diese Daten nur in Europa auf europäischen Servern gespeichert
werden. Sehr gerne.
Wir reden über europäische Souveränität in dieser Frage.
Sehr gerne. Es geht
und wenn
im
wir
Kontext,
akzeptieren,
aber da um Zensur,
dass uns die Amerikaner, wenn wir akzeptieren, dass uns die Amerikaner
Lektionen erteilen, wie unsere Gesetze ausschauen. Man kann ja in der Sache viel diskutieren, wie man die Gesetze machen. Aber wenn das Europäische Parlament und alle Staaten der EU gemeinsam ein Gesetz beschließen, wo wir sagen, das sind die Regeln in Europa, Entschuldigung, dann hat jeder amerikanische Großkonzern die zu akzeptieren, wenn er bei uns Geld verdient.
Darf ich einmal fragen?
Und dieses Selbstbewusstsein, das ist das, was Europa braucht. Gott sei Dank, im Markt schaffen wir das. Bei der Außensicherheitspolitik, Herr Lanz, da muss ich heute noch einen Satz irgendwann einmal zu sagen, da schaffen wir es nicht. Und da brauchen wir endlich die Kraft, Europa abzuschließen, damit wir weltmachtfähig werden.
Frau von Storch, Sie sagen jetzt mehrfach Zensur. Also machen sich Sorgen um Zensur in Europa. Wie groß ist eigentlich Ihre Sorge um Zensur in Amerika? Wenn Sie mitkriegen, dass große Nachrichtenagenturen gar keinen Zugang mehr zum Weißen Haus haben, mit anderen Worten dort nicht mehr berichten können, weil denen nicht passt, was dort berichtet wird. Wie groß ist Ihre Sorge, wenn es um die Frage geht, wie Fernsehsender unter Druck gesetzt werden, wie große Zeitungen unter Druck gesetzt werden? Alles unter dem Stichwort Zensur oder was ist? Wie finden Sie das?
Wissen Sie, was mich echt kümmert, ist der Zustand in Deutschland. Das kümmert mich. Und wenn hier wir einen Innenminister oder eine Innenministerin haben, die einfach mal verfügt, dass ein Magazin verboten wird, das ist gerichtlich hinterher dann wieder korrigiert worden.
Genau,
aber sie hat
es
erst mal geschlossen. Genau. Aber wir haben einen Minister in der Exekutive, der fordert oder die durchgesetzt hat, dass dieses Magazin zunächst mal verboten wird. Hier saß bei Ihnen gerade Herr Günther, der frank und frei gesagt hat, so ein Magazin wie News, das muss man dann im Zweifelsfall auch verbieten.
Nee, das ist sind totaler
die, das
Quatsch.
Sind die Spitzen der Exekutiven
Nein,
bei uns.
Frau von Storch, haben Sie es gesehen?
Ich habe diesen Ausschnitt habe ich gesehen, nicht die ganze Sendung.
Wo haben Sie den Ausschnitt gesehen? Bei News oder den echten Ausschnitt?
Den Ausschnitt hier aus der Sendung.
Wo haben Sie ihn gesehen?
Auf einem Handygerät.
Wo? Auf welchem Portal?
Welche Quelle?
ZDF Mediathek oder News?
Das kann ich nicht genau sagen. Aber
das würde helfen.
Er hat nicht gefordert, sondern er hat gesagt, im Zweifelsfall, wenn es ganz schlimm kommt, dann muss man sowas wie News regulieren, reglementieren oder verbieten.
Nein, ich habe das Gespräch geführt, hat er alles nicht gesagt.
Hat er alles nicht gesagt, interessant. Trotzdem gibt es diese Debatte. Dann sollten Sie das vielleicht mal richtig stellen.
Ja, weil interessierte Kreise diese Debatte gerne hätten.
Haben Sie schon mal was von Fake News gehört?
Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, es ist interessant, dass Sie mich das jetzt fragen. Sie sagen gerade, da fordert einer etwas.
Mich korrigiert nicht, er hat nicht gefordert, aber Sie haben ihn gefragt, müsste so etwas wie News dann reglementiert, im Zweifelsfall zensiert werden?
Nein.
Und da hat er gesagt, ja.
Das ist Fake News.
Das ist Fake News, interessant.
Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er mit anderen Worten sagt, dass man die Debatte ging um die Frage Social Media regulieren, zensieren, im Zweifel sogar verbieten. Social Media.
Im Zweifel sogar verbieten.
Wir haben nicht über News gesprochen. Und er hat die Meinungsfreiheit ausdrücklich hochgehalten.
Ja,
und er hat gefragt, rhetorisch gefragt, ob es Sinn machen könnte, über das australische Modell nachzudenken. Darüber hat er geredet. Genau darüber, worüber Herr Weber auch gerade gesprochen hat.
Social Media.
Sie setzen sich jetzt hier rein und verbreiten weiter diese Nachricht, die keine ist.
Ja, ich finde das interessant.
Soll ich Ihnen das mal zeigen, wie das ausgesehen hat? Interessiert Sie das?
Interessiert Sie das? Interessiert das, Frau
Storch. Soll ich Ihnen den Originalausschnitt einmal zeigen und dann schauen wir uns an, was daraus gemacht wurde?
Wir können uns gerne.
Sind Sie interessiert? Wollen Sie? Ich hab's hier.
Ich würde gerne vielleicht einen Dreiviertelsatz zu Ende reden dürfen.
Sie reden sehr viel. Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie das sehen möchten.
Sie haben mich in der letzten Sendung, als ich hier war, 47 Mal unterbrochen. Ich schätze, dass wir das dieses Mal toppen werden. Und das bedauere ich ein kleines bisschen. Ich rede gerne mit Ihnen. Und ich gucke mir auch gerne diesen Ausschnitt an. Aber
bitte,
ich finde es sehr
anstrengend.
Sie hat gesagt, sie will den Ausschnitt sehen. Und jetzt sehen wir den.
Okay, wollen wir?
Ja, eben hat sie gesagt, sie würde ihn gern sehen.
Herr Günther,
jetzt wollen wir ihn sehen.
Ist nicht für Zensur.
Also, so, dann einmal das Original, so wie es tatsächlich war. Bitte schön.
Ich glaube, es ist den Leuten mittlerweile zuwider, wenn Regierungen unser Land in einer Krise regieren. Dann wollen die Parteien haben, die an einem Strang ziehen, die die Dinge in die Hand nehmen, die Dinge umsetzen. Und die wollen nicht hören, wer setzt sich in welchem Punkt durch. Und da dürfen wir halt auch diesen Medien nicht immer Steilvorlagen auch geben, indem wir uns über irgendwelche Kleinigkeiten miteinander streiten. Und ich glaube, nur das ist am Ende der Weg, um Extremisten klein zu kriegen und wieder eine Stabilität in Deutschland hinzubekommen.
Okay. Also was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Darüber reden wir.
Wir reden darüber, also Social Media, darf bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Und da brauchen wir eine Zusammenarbeit und Unterstützung auch mit diesen Unternehmen, ähnlich wie Australien das gemacht hat, um unsere Jugend zu schützen.
So. Er redet klar über Social Media.
Okay, er redet nicht über das Magazin News.
Er redet News nicht geschenkt, über das ja? Newsportal News. So.
Geschenkt?
Sie haben es ja, nee, ist nicht geschenkt. Sie haben es ja gerade anders hier vorgetragen.
Ich habe es anders vorgetragen.
Ich zeige Ihnen jetzt, einmal, warum Sie das glauben und warum sich diese Debatte entzündet hat. Weil man es nämlich auf eine Art und Weise zusammengeschnitten hat, die etwas völlig anderes unterstellt. Wichtiger Teil vorne, im Gespräch viel weiter vorne, wird ganz rangezogen und danach seine Erklärung komplett weggeschnitten.
So wie bei
es fehlen zwei entscheidende
Trumps
Teile.
Aufstachelung zum Kapitalsturm, so wie das BBC das gemacht hat. Also lang auseinanderliegen.
Ja, was und die BBC da gemacht hat, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das war nicht gut, aber ich habe damit nichts zu tun. So, das ist das, was News daraus gemacht hat. Wir schauen mal kurz rein. Rosius Gersdorf.
Ja, Rosius Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja, aber die treten eben auf und machen den Eindruck, Leuten, als wäre das sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf.
Zwei Schnitte, die sehr viel verändern.
Das ist richtig. Das verändert ein kleines bisschen. Es verändert nicht, dass er ein Magazin, darf ich das sagen?
Sie
dass er ein
alles, Magazin sagen Sie wieder, ich News Sie so oft.
Zur Feinden der Demokratie erklärt. Ja, dann wird die Zivilgesellschaft mobilisiert, um unsere Demokratie zu retten. Und dann folgen die weiteren Maßnahmen. Okay, er hat nicht gesagt, News muss verboten werden, sondern Social Media soll
Sie
verboten werden.
Sie haben behauptet, Frau von Scheuch, wissen Sie, ne?
Es soll Social Media verboten werden, es soll der Zugang erschwert werden, weil dort Stimmung verbreitet wird, die ihm nicht passen, die ihm das Regieren schwierig machen, die Politik
so halt
kritisieren.
Nicht.
Und das ist problematisch.
Nein, also
das ist
hoch
nee, problematisch ist, sich hier reinzusetzen und zu sagen, da hat einer gefordert, ein Newsportal wie News zu verbieten. Wissen Sie, Sie haben ja völlig recht, wenn Sie sagen, wir müssen auch die fallen unter die Meinungsfreiheit, die wir vielleicht nicht mögen oder die wir ablehnen, bei denen wir ganz, ganz anderer Meinung sind. Haben Sie völlig recht. Aber das ist exakt die Auffassung von Daniel Günther.
Daniel Günther erklärt...
Er redet hier über Social Media.
Er redet über die Feinde der Demokratie. Wir wollen keine Feinde der Demokratie haben, weil die Demokratie unsere Grundordnung ist, die wir schützen wollen. Und wenn ich aufgerufen oder gelabelt werde als Feind der Demokratie, weil ich als ein Magazin Meinungen oder Inhalte
Meinungsfreiheit
verbreite,
gilt auch für Daniel Günther. Ich bitte Sie.
Nee, aber
alles Meinungsfreiheit. Daniel Günther darf das sagen, Frau von Stolten.
Nein,
das wissen Sie auch ganz genau. Und Sie können
nicht
immer, wissen Sie, die Art von Meinungsfreiheit, die Leute wie Sie immer meinen, und das ist auch die Art von Meinungsfreiheit, die J.D. Vance meint, ist immer genau die, die ihm gerade passt.
Nein, das ist
und damit habe ich ein riesiges Problem. Und wenn Sie dann immer sagen, da ist die Meinungsfreiheit in Gefahr, dann meinen Sie immer, da werden Meinungen verbreitet, die mir nicht passen.
Nein,
aber damit
nicht,
müssen Sie genauso nicht, leben, wie andere Leute damit korrekt. Leben, dass Meinungen verbreitet werden, die Ihnen nicht passen. Das ist unsere Demokratie.
Vielleicht darf ich den Punkt noch machen. Es ist ein immer größerer Anteil in der deutschen Bevölkerung, der den Eindruck hat, nicht mehr frei sagen
ja,
zu können.
Ja, aufgrund solcher Berichterstattung.
Nee, aufgrund der Tatsache, dass das massive Konsequenzen für sie hat, wenn sie sagen, ich bin für Grenzschutz, ich bin gegen die Islamisierung.
Lächerlich.
Es gibt massive Konsequenzen. Es geht nicht darum, dass man das sagen kann.
Wir haben eine freie Meinung gehabt wie heute. Jeder sagt ja heute alles.
Massive,
es gibt ja kaum mehr Grenzen.
Es gibt massive Konsequenzen, die es früher nicht gab. Ich sage nicht, dass man keine Reaktion auf seine Meinung bekommen soll. Das ist Meinungsaustausch, das ist Demokratie, das muss man aushalten.
Und so weiter
unterschiedliche Meinungen aushalten. Das ist
also das, was wir fordern.
Aber nicht,
Sie haben
dass
jetzt
man
beschrieben,
sich
wie es zusammengeschnitten wird.
Ja, Sie haben Lanz, ja gesehen.
Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir haben mittlerweile in Kampagnen in Europa Situationen gehabt, wo über KI-generierte Videos erstellt werden von Politikern.
Und wir haben in Amerika mittlerweile, in Minneapolis ist das Stichwort.
Die dann real erscheinen für die Menschen, die sich das Video anschauen. Das heißt, wo mit gezielter Desinformation im rumänischen Präsidentschaftswahlkampf haben wir eindeutige Belege für die Einflussnahme russischer Trolls und so weiter, russischer Methoden auf Facebook, auf Twitter und so weiter reinzugehen.
Ja.
Das heißt, diese Dimension, wenn wir da nicht regulieren, wenn wir da nicht europäische Standards umsetzen und zum Beispiel Klarnamen einfordern. Ich möchte wissen, wer sagt was im Netz. Wenn wir über diese Sachen jetzt nicht reden und die Kraft haben, das umzusetzen, gegen JD Vance, weil die wollen das alle nicht, dann werden wir in eine gelenkte Demokratie gehen und keine Freie mehr haben.
Ganz kurz, Ulrike Herrmann, dann habe ich noch eine Frage.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieses ganze Fake News Video zeigt ja, warum die Kritik von Daniel Günther an News richtig ist. Denn da sind ja zwei Dinge passiert. Man hat nicht nur geschnitten und zusammengefügt, man hat auch falsche Untertitel gemacht nach dem Motto, Daniel Günther will News verbieten. Und wenn man die Wahrheit und dessen, was passiert, derartig verdreht, dann ist klar, das sind tatsächlich Feinde der Demokratie. Und wohin das führt, hat man ja jetzt gesehen. Nicht? Die AfD guckt dieses Video, es wird nicht überprüft, es wird alles geglaubt und dann weiter in die Welt posaunt. Und da in der Tat, es gibt ja eigentlich einen Pressekodex. Und wenn ich in einer Zeitung etwas schreibe, was nicht richtig ist, dann wird man ja dafür auch verantwortlich gemacht. Und genau dieses Prinzip braucht man auch im Internet. Es kann nicht sein, dass jeder alles behaupten kann, auch wenn es Lüge ist. Es muss so sein, dass Lügen enttarnt und auch geahndet werden. Mhm. Sonst funktioniert das nicht.
Ich habe eine letzte Frage, Frau von Storch. Minneapolis, das, was in Minneapolis passiert ist, die Art und Weise, wie diese ICE-Beamten vorgehen, finden Sie das prinzipiell okay? Oder ist das etwas, von dem Sie sagen, das lehnen wir völlig ab? Anders gefragt, Sie haben vorhin diese Formulierung benutzt, wenn wir mal dran sind. Wenn die AfD Regierungsverantwortung übernehmen würde, würden Sie das genauso machen? So Nein. ähnlich machen? Ist das ein Vorbild?
Ich glaube, dass man die amerikanische Art und Weise, mit polizeilichem Durchgriff zu agieren, auf unsere Verhältnisse nicht übertragen kann. Also ich würde das nicht eins zu eins mir übernehmen oder auch nur im Ansatz. Ich glaube, dass wir anders vorgehen. Aber das, was wir machen würden, ist konsequent abschieben. Wir würden unsere Grenzen konsequent schützen. Das ist, was wir machen würden. Ich lasse mir aus den Vereinigten Staaten kein Vorgehen unterjubeln. Das, glaube ich, müssen wir auch nicht.
Aber es ist gut, dass Sie da jetzt mal sehr klar und deutlich sind. Das finde ich gut. Sie würden das so nicht machen.
Was meinen Sie mit so nicht? Das ist ja jetzt
weit. Menschenjagd auf offener Straße.
Nein, Menschenjagd auf offener Straße nicht. Aber wir wollen konsequent umsetzen. Wir wollen konsequent abschieben. Staatlicher Zwang ist am Ende des Tages staatlicher Zwang. Ja, und wenn freiwillig bestimmte Gebote nicht eingehalten werden oder jemand sich nicht verhaften lassen möchte oder nicht abgeschoben werden möchte, dann endet das am Ende mit staatlichem Zwang. Das ist in Deutschland aber sehr klar geregelt. Da gibt es ein Gesetz zur Anwendung unmittelbaren Zwangs beispielsweise, wo das geregelt ist. Ich glaube, dass man das ordentlich machen kann. Es fehlt nur der politische Wille, es zu tun. Und die AfD hat diesen Willen, es zu tun, wenn wir jetzt über Grenzschutz und über Abschiebung reden.
Aber das ist der Punkt, dass wir diese Wende eingeleitet haben in Berlin und auch wieder hier auf europäischer Ebene, um diese Rückführung möglich zu machen, diskutieren wir derzeit die sicheren Drittstaaten, also Länder zu definieren, in die wir ohne große Verfahrensregulierung zurückführen können. Und auch da, um so zu sagen, hat die AfD dagegen gestimmt. Also insofern muss man nochmal die Ernsthaftigkeit dieser Positionen immer wieder hinterfragen, weil sie in den Positionen einfach hinten vorn nicht zusammenpassen. Wenn immer wir dann versuchen, Lösungen zu erarbeiten, hören wir dann aus populistischen Gründen wieder das Veto.
Also ich glaube,
am Ende der Tage haben wir die Wende eingeleitet und die Zahlen sind sehr, sehr gut bei der Migration.
Ich habe mal kurz der Blick ganz schnell, aber wir haben keine Zeit mehr.
Ganz genau, in Brüssel gibt es ja die Venezuela-Koalition, von der Sie wissen, das ist die rechte Koalition, wo sogar die EVP oder die CDU unseren Anträgen bereits zugestimmt hat.
Fake.
Das ist Änderungsantrag Nummer 45.
Fake.
Okay. zum Thema Migration, okay, und auch im Bereich von Bürokratieabbau und so weiter, Lieferkettengesetz, stimmen wir bereits gemeinsam ab. Ich glaube, dass Herr Vielleicht Weber da einen guten Schritt geht, die Brandmauer endlich okay abzubauen.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich Sie jetzt zum 48. Mal unterbreche. Jetzt muss es tatsächlich sein, weil wir am Ende der Sendung sind. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen können. Europa und die AfD scheint mir ein sehr interessantes Thema zu sein. Ich glaube, da ist viel drin. Sollten wir mal genauer beleuchten. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder, und dann werden wir möglicherweise ein weiteres Mal über die Frage von Zensur und Meinungsfreiheit diskutieren. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.